Min an Electric, Harmony Mobility, Yudo oder Hypetech, so heißen nur ein paar der über 100 Automarken, die in China gerade um Marktanteile kämpfen. Warum ihr euch die Namen vielleicht gar nicht unbedingt merken müsst, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Also los geht's.
Staatliche Subventionen haben in China zu einem wahren EV-Boom und zur Gründung von unzähligen Automarken geführt. Doch so langsam zeichnet sich eine Trendwende ab.
Ja, und zwar scheinen in den letzten 12 Monaten erstmals seit langem mehr chinesische Autohersteller den Betrieb eingestellt zu haben, als neue gegründet wurden. Was die Gründe für diese Kehrtwende sein könnten, wollen wir heute mal beleuchten. Aber vorher vielleicht noch mal kurz ein bisschen zur Erläuterung. Ich denke, den meisten wird klar sein, dass China der größte Automarkt der Welt ist, auch für EV oder ganz besonders für EV. Und das nicht nur im Kauf, sondern auch in der Produktion von Fahrzeugen. Aber China spricht auch meistens nicht von EV, sondern von NEV. Und dahinter verbirgt sich neben den batterieelektrischen Fahrzeugen auch Plug-in-Hybride oder ja, Range-Extended-EVs. Und Brennstoffzellenfahrzeuge, wobei letztere natürlich nicht groß ins Gewicht fallen. Aber zwischen batterieelektrisch und Plug-in ist fast Hälfte Hälfte, ein bisschen mehr Voll-EVs als Plug-ins, Anteil an den New Energy Vehicles, den NEVs. Und die wiederum machen ungefähr inzwischen die Hälfte aller verkauften Fahrzeuge in China aus.
Genau, wir haben zu diesem Thema auch schon mal in der Podcast-Episode 74 gesprochen. Die verlinken wir natürlich ja auch wieder in den Shownotes. Und da ging es auch schon mal um das Thema ja NEVs, aber auch um verschiedene E-Automarken oder Automarken aus China, die gerade im Bereich Elektromobilität unterwegs sind. Jetzt dreht sich das Rad aber sehr, sehr schnell und deswegen hat sich da vieles getan, was es eben so an Marken und Modellen in China oder auch aus China für den Weltmarkt so gibt. Und eine Frage, die man sich da vielleicht stellen mag, ist, wie viele Marken gibt es denn überhaupt? Und das lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Es gibt halt einige sehr große Konzerne, es gibt auch kleinere Autohersteller, Automarken, die haben dann, gerade diese großen Konzerne, haben dann viele Submarken, manche sind dann auch nur regional, also sprich, da gibt es dann Marken für bestimmte Kontinente, also sprich für Exportmärkte, die auf dem Heimatmarkt aber nicht genutzt werden. Anders gibt es wiederum Marken für den Heimatmarkt und das lässt sich damit gar nicht so leicht beantworten. Aber dreistellig ist die Anzahl auf jeden Fall. Und vielleicht nur noch mal ganz kurz, was so ein paar große Player sind. Dann wären zum einen so staatliche Autokonzerne, beziehungsweise welche mit staatlicher Beteiligung. Dazu gehört zum Beispiel Chery oder auch Changan oder auch FAW. Alles auch Konzerne, bei denen westliche oder auch asiatische Autohersteller mit Joint Ventures unterwegs sind. Dann gibt es welche in Privatbesitz. Dazu gehört BYD, das ist aktuell der größte, oder auch Geely. Und ja, darüber halt auch noch viele so kleinere Startups, die wirklich auch nur aus einer Marke bestehen. Zum Beispiel XPeng kennt man hierzulande inzwischen, NIO gehört dazu oder auch Xiaomi.
Genau, jetzt gibt es einige Aussagen, dass von diesen über 100 Marken vielleicht in 10 Jahren nur noch 5 oder 10 überleben werden, bestehen werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das? Was hat sich jetzt geändert, dass man nach diesem Boom plötzlich erwartet, dass das wieder in sich zusammenfallen wird oder dass eben viele Marken pleite gehen werden oder aus dem Rennen gehen werden. Und eine Sache, die man feststellt, ist auf jeden Fall, dass extrem viel Produktionskapazität hochgefahren wurde in China, wie das ja bei anderen Technologien in der Vergangenheit auch war, zum Beispiel Photovoltaik oder auch Batterieproduktion. Und die Produktionskapazitäten, also die Möglichkeiten, Autos zu bauen, in Summe über den ganzen Markt, über alle Marken hinweg, sind inzwischen so groß, dass man so viele Fahrzeuge auf dem Weltmarkt gar nicht absetzen kann, wie die bauen könnten. Und das ist natürlich wirtschaftlich gesehen ja nicht klug. Das kann sich nicht rechnen, das kann nicht aufgehen, wenn ich meine Fabriken dann eben auch mittelfristig nicht zu 100% ausgelastet kriege, sondern vielleicht nur zu 50 oder 60%.
Genau, und auf der anderen Seite ist das eigentlich auch ein Effekt, also ja, wir haben es im Intro schon gesagt, es gab einen wahren Gründungsboom und jeder Konzern hat nochmal eine Submarke und Marke und so weiter gegründet. Am Ende haben wir ähnliche Entwicklungen schon in der Automobilindustrie mehrfach gesehen. Also man muss nur mal so an die Anfänge des Automobils zurückdenken, wo es halt quasi auch einen ersten Boom gab, dass sich sehr viele Unternehmen dran gemacht haben, plötzlich Autos zu bauen. Am Ende sind davon eine Handvoll übrig geblieben. Wenn wir an Europa denken, gibt es im Prinzip auch nur noch einen Volkswagen-Konzern, Renault, Stellantis und dann natürlich noch Mercedes, BMW. Und das war es aber fast schon, die wirklich auch noch mit ihrem Sitz und ihren Produktionsstätten überwiegend in Europa tätig sind. Und andererseits gab es eben an der Gründungszeit der Automobilität, wenn es diesen Begriff gibt, allein in Berlin schon Dutzende Hersteller von Fahrzeugen. Und heute gibt es halt gar keinen mehr. Also das ist einerseits so ein bisschen logisches Vorgehen auch im Kapitalismus, dass Marken verschwinden, dass Marken übernommen werden. Ein schönes Beispiel ist ja auch hier wieder Stellantis, wo sich nachher ja auch zwei große Konzerne in Europa zusammengetan haben, um einen noch größeren zu bilden. Mhm. Also damals Fiat, FCA, Fiat Chrysler und PSA mit Peugeot und Citroën. Und Ähnliches werden wir auch in China sehen. Also sprich, da wird der ein oder andere Konzern miteinander verschmelzen oder eben auch übernommen werden und dann vielleicht aber auch liquidiert werden. Also das ist im Prinzip ein typisches Vorgehen, wenn einfach zu viele Hersteller um ein Stück Kuchen, ja, oder versuchen, ihr Stück am Kuchen zu sichern.
Genau. Und man muss sagen, es ist ja jetzt schon so, dass die ja, vier größten Konzerne mehr als die Hälfte aller verkauften Fahrzeuge auf dem Markt auch herstellen. Das heißt, es gibt schon so eine Konzentration, aber wahrscheinlich gibt es auch viele der kleineren nur aufgrund von sehr starker staatlicher Subvention in den letzten Jahren. Wenn in China ist es ja auch so durch die Zentralregierung, die relativ langfristige Pläne macht. Da gibt es immer so 5-Jahrespläne, wo dann drin steht, was in den nächsten 5 Jahren im ganzen Land erreicht werden soll. Und da gibt es eben auch einen Teil zu Technologien. Und dann heißt es, okay, wir wollen die heimische Automobilindustrie fördern. Und dann werden da eben Subventionen auch, sage ich mal, fast mit der Gießkanne ausgeschüttet. Und es lohnt sich, dann eben einen neuen Autohersteller da zu öffnen. Man muss ja auch sagen, dass die Fahrzeuge in China wesentlich günstiger auch verkauft werden als in Europa, was teilweise sicher an den Subventionen liegt, die eben das ermöglichen und auf der anderen Seite aber auch natürlich schon ein Zeichen sind von dem ja harten Wettbewerb, von dem, der jetzt auch in Form eines Preiskampfs dann durchgeführt wird.
Ja, an der Stelle können wir vielleicht auch so einen kleinen Einschub machen, weil ja mal die Frage kommt, warum sind denn die Autos in China so viel günstiger als bei uns? Und ja, das ist eben eine ganze Latte an Gründen. Einen haben wir gerade gehört, das sind eben die Subventionen, die da einfach mit eingehen. Das ist natürlich auch, also das ist schon mal der erste Punkt, den man jetzt nicht direkt beziffern kann, denn es gibt aktuell keine Kaufprämie mehr, aber die Hersteller haben eben lange Zeit stark große Subventionen erhalten und damit konnten sie natürlich auch ihre Verkaufspreise etwas frisieren, nach unten drücken. Dann hat man die Überkapazitäten, ein Überangebot, das führt natürlich auch eher zu sinkenden Preisen. Das ist ein weiterer Grund. Dann ist natürlich auch ein Grund, dass die chinesische Spezifikation der Fahrzeuge sich von denen der europäischen Modelle unterscheidet. Das ist mal mehr, mal weniger. Es gibt Modelle wie den BYD Dolphin Surf, der zum Beispiel für Europa beziehungsweise für den Export verlängert wurde. Er hat einen größeren Akku, einen stärkeren Motor, bessere Ausstattung, mehr Sicherheitssysteme. Und das führt natürlich auch alles zu Mehrkosten, die das günstigste Modell auf dem Heimatmarkt dann eben nicht hat. Ein weiterer Aspekt ist auch, dass man, ja, wenn man jetzt einen Export anstrebt, dann macht man das ja auch nicht, um dann die Autos dort zu verschleudern und mit Minus vielleicht noch zu verkaufen, sondern man will damit Gewinn machen. Das heißt, anstatt zu akzeptieren, dass ich wie auf meinem Heimatmarkt vielleicht ein Fahrzeug mit Minus verkaufe, aber ich sichere mir da die Marktanteile und lasse meine Fabriken aus, versuche ich die dann im Export schon auch mit einem Plus zu verkaufen und wirklich irgendwo ein bisschen Gewinn einzufahren, ein bisschen Cashflow zu generieren. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Autos dann schon mal mindestens so eingepreist werden, dass man damit auch Gewinn machen kann. Dann kommen auch teilweise regionale Preisniveaus hinzu. Also sprich, Europa ist einfach, oder auch je nach Land in Europa, ist grundsätzlich das Preisniveau auch höher. Und daran gleichen sich die chinesischen Hersteller einfach auch an. Und wenn die dann sehen, na gut, da kann man irgendwie einen Kleinwagen für 25.000 Euro verkaufen, dann machen wir das halt auch. Und natürlich jetzt ein weiterer Aspekt, der jetzt auch seit einem Jahr eine große Rolle spielt, sind natürlich die zusätzlichen Zölle, die je nach Konzern auch unterschiedlich hoch bemessen werden. Und da kommen auch nochmal irgendwie um die 15% hinzu. Und dann auch noch ein weiterer Punkt, also ihr hört schon, es ist wirklich eine lange Liste, ist das Thema Steuer. Wir haben bei uns eine Mehrwertsteuer, die in Deutschland 19% beträgt, in Österreich 20%. Und in China gibt es so eine Art Mehrwertsteuer jetzt nicht direkt. Aber es gibt eine Kaufsteuer, die üblicherweise 10% beträgt, aber auch teilweise komplett erstattet wird oder nicht anfällt. Wenn man diese ganzen Punkte so zusammenrechnet, dann wird dann schnell klar, dass ein Auto, was halt in China für 9.000 Euro verkauft wird, bei uns wahrscheinlich nicht für 10.000 oder 11.000 Euro auf den Markt bekommt, sondern teilweise wirklich das Doppelte oder noch mehr kostet. Also dann nimmt hier einen Listenpreis von 20.000 Euro hat. Auch da sieht man natürlich, Listenpreise sind auch immer Zahlen, die beinhalten auch immer ein bisschen Luft zum Atmen, dass man mit Rabattaktionen oder Verkaufsförderungsmaßnahmen reagieren kann, dass der Händler vielleicht auch einen Rabatt geben kann, dass ich mal einen Black Deal rausgeben kann, um nochmal 2.000 Euro Rabatt zu geben und ähnliches. Das ist natürlich in den Listenpreisen auch immer mit eingerechnet.
Genau. Lohnt sich für die Hersteller ja aber auch nicht, von vornherein in so einen ruinösen Preiskampf zu gehen, wo es nicht nötig ist, wenn es im Heimatmarkt schon nötig ist, genau. Du hast ja gerade die Kaufsteuer angesprochen und da zeichnet sich jetzt eben wirklich ab, dass die Subventionen oder die Förderung von der chinesischen Regierung jetzt langsam abgebaut werden. Gab da verschiedene Nachrichten auch dazu, dass ja die Regierung auch nicht so ganz einverstanden damit war, dass die staatlichen finanziellen Mittel am Ende dazu missbraucht werden, in Anführungsstrichen, die Autos herzuschenken und wirklich halt mit Verlust dann auch zu verkaufen, nur um irgendwie Marktanteile zu generieren. Und dementsprechend werden da jetzt die Förderungen auch zurückgefahren. Kaufprämien gibt es schon länger nicht mehr und die Steuerermäßigung, der Steuerrabatt auf diese Kaufsteuer wird jetzt nach und nach reduziert. Aktuell ist der gedeckelt auf umgerechnet ungefähr knapp 4.000 Euro. Und in Zukunft wird es immer weiter runtergefahren werden auf dann erstmal nur noch die Hälfte der Kaufsteuer, die sozusagen erstattet wird. Und dann wird man wahrscheinlich in 2-3 Jahren die volle Kaufsteuer auch für EVs zahlen müssen, weil China natürlich jetzt auch, muss man auch sagen, den Heimatmarkt automobiltechnisch soweit auch angekurbelt hat, dass man eben durchaus konkurrenzfähig ist mit Importmarken, also Import von außerhalb Chinas, und da jetzt nicht mehr unbedingt die Notwendigkeit sieht, das noch weiter mit staatlichem Geld dann auch zu subventionieren. Und auch das ging jetzt durch die Medien. Der 5-Jahres-Plan für den nächsten Zeitraum, der 2026 beginnt, enthält jetzt wohl als Förderungsfokus-Technologien keine EVs mehr, sondern andere Themen wie Quantencomputing, Robotik, solche Sachen. Genau. Das heißt, es ist abzusehen, dass die Förderungen wegfallen und dass dadurch der Preiskampf nochmal schwieriger wird, auch für die Hersteller. Und dementsprechend, kann man jetzt mutmaßen, dass es da relativ bald zu einer Konsolidierung kommen wird, sprich, dass erste Hersteller dann eben pleite gehen oder es Fusionen geben muss, damit da jemand überleben kann.
Ja, der Druck, der wächst auf jeden Fall, auch der Innovationsdruck. Und das wird eben dazu führen, dass gerade auch kleinere Hersteller, die müssen immer um ihren Cashflow gucken, weil sie es nicht so mit anderen Marken quersubventionieren können. Da hat natürlich ein größerer Konzern mehr Chancen. Auf der anderen Seite hat der eben doch deutlich höhere Ausgaben, muss größere Fabriken auslasten. Also ist jetzt nicht ausgemacht, ob nur die ganz Großen überleben oder nicht auch ein paar kleinere Marken das irgendwie schaffen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf Xiaomi guckt, das ist jetzt ein Autohersteller, der, oder die Marke ist ja inzwischen weltweit bekannt, aber als Autohersteller fungiert er erst seit einigen Jahren. Ich glaube, seit 2022 ging es ungefähr los. Und da kam jetzt kürzlich die Meldung, dass sie zum ersten Mal in einem Quartal einen operativen Gewinn erwirtschaftet haben in der Automobilsparte. Und das ging jetzt wahnsinnig schnell. Das liegt doch daran, dass sie ihre Fahrzeuge extrem effizient produzieren mit sehr, sehr wenig Personaleinsatz und sehr hoher Automatisierungsquote. Aber die Fahrzeuge oder trotz, die Fahrzeuge sind sehr, sehr günstig im Vergleich zu europäischen Autos, auch für chinesische Verhältnisse. Also sprich, man kriegt so ein Xiaomi SU7, das ist so eine, ja, Mittelklasse-Limousine, die ein bisschen an so einen Porsche Taycan von der Optik erinnert. Die kann man in China für unter 30.000 Euro kaufen oder um die 30.000 Euro. Dann auch schon mit einer ordentlichen Batterie und ordentlichen Fahrleistungen. Also man ist da wirklich relativ günstig unterwegs. Und trotzdem, trotz dieses günstigen Preises, hat es Xiaomi geschafft, eben operativ profitabel zu sein. Und das erstmal ohne großen Export durchzuführen. Der ist geplant, den will man auch starten, aber erstmal steht da der Heimatmarkt im Fokus und da hat man sich schon ganz ordentliche Stückzahlen gesichert. Also das ist vielleicht ein Beispiel, wo die Chancen bestehen, dass es quasi ein Konzern, der natürlich auch im Hintergrund mit der ganzen Elektroniksparte noch einen Cashflow generiert, den wiederum anderen klassischen Autoherstellern fehlt, aber wo man eben doch mit einer eigenen kleinen Marke mit eigentlich nur zwei Modellen dann doch dabei sein kann. So ein bisschen wie Tesla lange Zeit auch.
Wobei man sagen muss, Xiaomi ist natürlich, die haben ja einen Mutterkonzern im Hintergrund, im Kreuz, der natürlich sehr stark auch pushen kann. Dass die jetzt operativ in den schwarzen Zahlen sind, kann auch daran liegen, dass die halt zu Beginn sehr, sehr viel Geld investiert haben in zum Beispiel eben effiziente Produktionsanlagen und so weiter. Das jetzt ein reiner Autohersteller gar nicht erstmal auf der hohen Kante hätte haben können, wenn da nicht ein viel größeres Smartphone-Geschäft dahinter stehen würde. Genau, aber das ist trotzdem natürlich auch eine starke Marke. Und die zählen auf jeden Fall zu den Kandidaten, die eine gute Überlebenschance haben. Die Frage ist, was passiert jetzt wahrscheinlich kurzfristig aus diesem Druck heraus? Ich glaube nicht, dass der Preiskampf aufhören wird in China. Ich glaube, der wird tendenziell vielleicht sogar noch ein bisschen härter werden, weil es dann eben wirklich ums Überleben geht. Und das heißt, da vielleicht auch erstmal keine Entlastung für die europäischen Hersteller, die auf dem chinesischen Markt konkurrieren. Auf der anderen Seite werden die Marken natürlich auch in den Export drängen, alles, was sie in China sozusagen nicht abgesetzt kriegen. Natürlich ist Europa jetzt nicht mal unbedingt der erste Markt für die günstigen Fahrzeuge. Die werden wahrscheinlich eher auf der Südhalbkugel gepusht werden für den Export nach Afrika, nach Indien und so weiter. Aber ich denke, bei den etwas höherpreisigen oder qualitativ auch vielleicht etwas höheren Fahrzeugen, Xiaomi hat angekündigt, dass sie nach Europa wollen. BYD ist gerade sehr stark am Pushen in Europa. Und da teilweise dann eben auch mit der Strategie, gar nicht mehr in China zu produzieren, sondern eben in Europa, um zum Beispiel Einfuhrzölle zu umgehen.
Genau, also eigentlich eine ähnliche Strategie, wie wir es auch schon früher bei den Japanern oder auch bei den Koreanern gesehen haben, die ja auch schon weltweit Werke unterhalten. Und Toyota ist einer der größten Autohersteller in den USA, produziert dort, hat Werke auch in Europa, Hyundai auch zum Beispiel. Also das sieht man, diese Lokalisierung, diesen Trend, den sieht man da genauso. Interessant ist aber auch, dass gerade eben in so, ich sag mal, Schwellenländern, Brasilien beispielsweise, auch Mexiko, dass gerade da die Chinesen eben mit ihren günstigen E-Autos sehr erfolgreich sind und eigentlich dort den klassischen Autoherstellern die Marktanteile wegnehmen. Die E-Automärkte sind an sich noch relativ klein, aber sie wachsen sehr, sehr schnell. Und da kaufen dann die Kunden halt dann nicht mehr einen VW oder einen Toyota oder so, weil es da gar nichts im Angebot gibt, sondern dann halt Chery oder BYD oder was auch immer. Und diese Märkte, also auch du hast, man hat es ja schon genannt, Afrika, Indien vielleicht weniger, weil die sind da ein bisschen...
Die haben ihre eigene
Industrie. Genau, die haben ihre eigene Industrie. Aber ja, viele andere Marken, Weltmärkte, die man so aus deutscher Sicht aus deutscher Automobilsicht immer gar nicht so im Fokus hat, sind da sehr interessant für die Chinesen, weil da auch nicht ganz diese Markenheritage existiert, dass man jetzt sagt, oh, ich will hier unbedingt ein europäisches oder ein deutsches oder französisches Auto fahren. Mhm. Und ja, weil es einfach auch Preisgründe dann am Ende sind. Ja, dann sagt man dann, gut, was bringt mir das tollste Auto, wenn ich es mir nicht kaufen kann? Dann nehme ich halt ein Fahrzeug, was günstig ist und dann trotzdem seinen Zweck erfüllt. Also das bedienen die Chinesen schon sehr gut. Die Strategie funktioniert in Europa vielleicht noch nicht so ganz. Will man eigentlich auch gar nicht. Man will Europa nicht als Billigmarkt sehen oder mit einer Billigpreisstrategie hier Fuß fassen, sondern wirklich auch mit im Schnitt eher qualitativen Produkten. So ist zumindest der Anspruch, den die Marken hier formulieren oder die Hersteller, dass man wirklich sagt, ja, ich kaufe mir ein XYZ aus China, weil das Produkt einfach gut ist. Und erwarte gar nicht mal, dass es zumindest das Billigste ist. Also vielleicht so, wie man es heute auch mit einem Huawei oder Xiaomi Handy sieht oder einem Lenovo Laptop oder so, wo die Kunden ja durchaus bereit sind, sogar ja relativ hohe Preise zu zahlen, wenn man einfach sagt, das ist ein gutes Produkt, das funktioniert toll und das versucht man dort auch anzustreben. Heißt, auf der anderen Seite wird aber auch eben der europäische Markt relevanter und auch hier wird sicherlich dadurch der Druck ansteigen durch chinesische Hersteller, die hier Fuß fassen wollen, die sich natürlich aber auch hier einem immer ja unübersichtlicher werdenden Markt konfrontiert sehen. Also selbst für uns, die sich jetzt täglich mit dem Thema beschäftigen, ist es fast nicht mehr möglich, da Schritt zu halten, wie viele chinesische Marken jetzt in speziell in Deutschland und Österreich, aber eben auch in Europa unterwegs sind, mit welchen Modellen und mit welcher Strategie dahinter. Und für einen Kunden, der viele Marken noch nie gehört hat, wird das sicherlich noch schwieriger, da irgendwo diese zu adressieren. Sprich, was kann der sich unter einem Yangwang oder einem Omoda vorstellen? Ja, was verbindet man damit? Hm. Wenn dann irgendwie sagt Volvo oder Renault oder Fiat, da hat jeder irgendwo ein Bild im Kopf. Aber bei so einem chinesischen Marke oder allgemein bei einer neuen Marke, es muss ja nicht mal aus China sein, ist das dann doch immer ein sehr langwieriger Prozess, so eine Marke aufzubauen. Und das hat auch in den letzten Jahrzehnten immer sehr lange gedauert. Die Japaner, Toyota, Mitsubishi und Co., die waren lange Zeit auch kein Begriff und wurden belächelt. Dann kamen die Koreaner, Hyundai, Kia, Deo, hat man auch nichts drüber gewusst, was soll das sein? Ja, sind irgendwie billig, keine Ahnung. Heute sind das etablierte Marken, jeder kennt die, zumindest Kia und Hyundai, die halt übrig geblieben sind. Und das hat aber auch ganz schön lang gedauert. Vermutlich wird es mit den Chinesen nicht so lange dauern, dass sie einerseits hier dann die Marktanteile auch schaffen, also irgendwo auf das Niveau der Japaner oder Koreaner kommen, sprich irgendwo um die 10% Marktanteil haben. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht 30 Jahre dauern. Und das Thema Image wird vielleicht auch nicht mehr so lange dauern, weil sie eben gerade mit diesem Technologieschwenk, Elektromobilität, vielleicht dann auch da besonders tollen Software, da den heimischen Hersteller überholen könnten. Ob das gelingt, wird man mal noch sehen.
Ja, ich denke, das werden dann wirklich die mittelfristigen Auswirkungen sein. Das eine, und da möchte ich nochmal eine Parallele ziehen, zum Smartphone-Markt. Es war wohl vor 6, 7, 8 Jahren so, dass es auch da in China über 100 Marken gab von verschiedenen Smartphone-Herstellern. Und inzwischen sind davon vielleicht noch 10 relevante übrig geblieben. Und das heißt, so eine Konsolidierung kommt dann schon. Aber die 10, die eben übrig geblieben sind, die sind dann auch wirklich auf dem Weltmarkt relevant und haben teilweise eben auch innovative oder besonders starke Produkte, weil die sich ja eben auch im Wettbewerb gegen 90 Konkurrenten durchsetzen mussten sozusagen. Und das sehen wir in China jetzt gerade auf der Softwareseite auch sehr stark, dass die chinesischen Hersteller da lokal innerhalb Chinas sehr schnelle und starke Fortschritte machen. Und wenn das Survival of the Fittest greift, dann werden die Marktanteile der chinesischen Hersteller nicht runtergehen, sondern eben einfach nur konzentriert werden auf diese besten von den vielen heute existierenden Marken.
Genau, wer das sein kann, können wir nicht sagen, das ist ein Blick in die Glaskugel. Man kann eben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass eben die Anzahl der Marken schwinden wird. Heißt natürlich auch, wenn man ein entsprechendes Produkt erworben hat und die Marke geht pleite, der Hersteller geht pleite, dann wird es natürlich da auch schwierig mit Ersatzteilversorgung und Co. Da ist also ein bisschen Vorsicht geboten. Ich will da jetzt nicht vorwarnen, aber wir sehen ja jetzt schon einige Hersteller, die pleite gegangen sind oder nahe davor stehen. Also Firmen wie Airways, die in China gar nichts mehr verkaufen, aber auch eigentlich im Exporten nichts mehr verkaufen. Da ist es jetzt schon schwierig, Ersatzteile zu bekommen. Und das kann natürlich auch mal bei einer anderen Marke passieren. Hm. Wenn man das Auto geleast hat oder so, dann ist man da immer relativ schnell wieder raus. Aber man muss da jetzt auch deswegen keine Angst haben. Ich will jetzt auch nicht davor warnen, oh, unbedingt darf kein chinesisches Auto kaufen, wenn es morgen pleite ist. Das wird ganz sicher nicht so sein. Wie gesagt, weil auch Konzerne fusionieren, dann gehen die Anteile halt über, dann ist meistens auch der Support weiter sichergestellt. Und das kann letztendlich in der heutigen Automobilwelt auch mit ganz anderen Marken passieren, die nicht aus China kommen. Da ist auch in Europa schon in den letzten Jahrzehnten viel verschwunden. Saab, Rover, um nur die zwei zu nennen, wo es dann auch ein bisschen komplizierter wurde. Hm.
Trotzdem ist es natürlich ein relevanter Punkt, ja, gerade bei den, ich sag mal, kleineren oder weniger etablierten.
Genau. Das heißt aber so, um vielleicht ein Fazit zu ziehen, der chinesische Automarkt, der konsolidiert sich. Das wird zu einem harten Wettbewerb führen. Es wird vielleicht auch auf dem Heimatmarkt dadurch den ein oder anderen Dämpfer geben, eben wenn jetzt auch Subventionen wegbrechen. Der Preiskampf, wir vermuten jetzt, dass er wahrscheinlich sich fortsetzt, aber auch so könnte es dazu führen, dass es dann doch mal, wenn Subventionen wegfallen, dann eine Delle gibt. Das haben wir jetzt in anderen Ländern auch schon oft gesehen. Aber nichtsdestotrotz, meistens, wenn der Markt sich dann mal konsolidiert hat, geht er eigentlich gestärkt daraus hervor, vielleicht damit einer besonders starken Macht, die dann auch wirklich noch gefährlicher für die weltweite Automobilindustrie wird, aus deren Sicht. Mhm. Aber der EV-Boom an sich oder der Autoboom in China wird deswegen nicht beendet sein, sondern vielleicht eben sich jetzt erstmal ein bisschen sammeln und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ja in einem ähnlichen Tempo sich fortsetzen, wie es in den letzten Jahren auch schon der Fall war.
Ja, so viel zu China. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Und zwar haben wir noch zwei kleine Themen. Zum einen ist die letzte Ausgabe des Printmagazins Elektroautomobil, die 6 2025, jetzt erschienen. Darin vor allem eine schöne Vorschau auf das kommende Jahr. Und außerdem habt ihr nur noch wenige Tage Zeit, an der EAM Leserwahl teilzunehmen.
Genau, denn ja, noch bis zum 4. Dezember läuft der Abstimmungszeitraum für unsere große Leserwahl zu den Elektrohelden 2026. Da könnt ihr in 15 Haupt- und 2 Bonuskategorien für eure Elektroauto-Favoriten abstimmen und am Ende noch einen Gesamtsieger aus euren ausgewählten Fahrzeugen küren. Die Abstimmung läuft jetzt noch bis zum 4. Dezember, also nutzt jetzt noch die Chance, um da gleich mitzumachen. Ihr könnt sogar noch dazu tolle Preise gewinnen, wenn ihr das möchtet. Das könnt ihr noch am Gewinnspiel teilnehmen und habt dann die Chance, als Hauptgewinn auf einen Sunlit Solar Two-Way Speicherturm im Starter-Set. Das ist ein Heimspeicher mit 4,3 Kilowattstunden Batterie und einem integrierten Wechselrichter im Wert von rund 3.200 Euro, der uns freundlicherweise von balkonkraftwerk.de zur Verfügung gestellt wird. Außerdem habt ihr die Chance auf eine hochwertige Mennekes Wallbox vom Typ Amtron 4U 560 im Wert von rund 1.300 Euro. Die Wallbox unterstützt unter anderem das Solarladen und ist dank MID-Zähler auch für die Dienstwagenabrechnung geeignet. Dann habt ihr außerdem die Möglichkeit auf den Gewinn eines Opel Grandland für 2 Wochen. Da könnt ihr also eure Urlaubstour mit durchführen. Und dann haben wir außerdem noch 10x50 Euro Ladeguthaben für das Laden an ENBW-Ladestationen. Da habt ihr dann die Möglichkeit, dem größten HPC-Ladenetz in Deutschland zu laden. Außerdem verlosen wir noch Elektroautomobil-Jahresabos. Also ihr hört schon, es lohnt sich da unbedingt mitzumachen. Nutzt jetzt noch die Chance, erzählt gerne auch euren Familien, Freunden, Bekannten davon, da noch abzustimmen. Den Link packen wir wie immer in die Shownotes, den findet ihr aber auch auf unserer Homepage. Ich gebe ihn hier trotzdem auch nochmal durch. Das ist dann bit.ly/Elektrohelden2026, also bit.ly/Elektrohelden2026.
Und das war auch die letzte Folge des EAM Podcast für dieses Jahr. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und wir hören uns im Januar wieder.
Ja, rutscht gut rein und bis dann.